Es bedurfte eines Videocalls nach Saudi-Arabien, denn dort baut unser heutiger Gast gerade einen AI-Lehrstuhl auf. Das ist insofern gut nachvollziehbar, denn er ist weltweit nicht nur einer der allerersten, sondern mittlerweile auch prominentesten KI-Forscher überhaupt. Elon Musk hat über ihn gesagt, Schmidhuber invented everything. Also der Respekt in der Tech-Community vor ihm ist riesig groß. Er berät oder hat beraten viele der ganz großen Namen der Szene, hat ganz viele Leute ausgebildet, die heute die großen KI-Firmen DeepMind, viele weitere aufgebaut, gegründet haben oder leiten. Jürgen Schmidhuber ist Mensch gewordene KI aus deutschen Landen. Entsprechend freue ich mich auch sehr, dass er in wenigen Tagen bei uns beim OMR-Festival auftreten wird. Übrigens, wer aus diesem Podcast oder dem dazugehörigen Video Snippets ausschneidet und kombiniert mit anderen Videoelementen von OMR und das bei TikTok ans Laufen bekommt. Wir bezahlen gerade für gut laufende TikTok-Accounts mit OMR-Podcast-Videosnippets 4x500 €. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Jetzt aber erstmal rein ins Gespräch. Hamburg, Riad. Hallo Jürgen. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 € auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast.
Hallo Philipp.
Wie konnte das passieren, dass du tatsächlich Vater der KI geworden bist?
Das lag eigentlich nur daran, dass wir uns dermaßen frühzeitig für dieses Thema interessiert haben, dass es kaum Konkurrenz gab und damals sich sehr wenige Leute mit diesem Thema beschäftigt haben.
Das heißt, du hast relativ normal, sag ich mal, noch in München an der TU Informatik studiert, wenn ich es richtig nachvollzogen habe, und hast dann irgendwie dieses Interesse gehabt?
Das Interesse war vorher schon da. Also damals, wie ich in den 70ern so ein Teenager war, da habe ich mir gedacht, was fange ich an mit meinem Leben? Und ich hatte so ein Vorbild, das war der Einstein, der die Geheimnisse des Universums gelüftet hat. Und ich habe mir gedacht, das wäre toll, ne, so ein Physiker sein. Bis mir dann aufgefallen ist, es gäbe noch was Tolleres vielleicht. Und zwar könnte man vielleicht einen künstlichen Physiker bauen, der ein viel besserer Wissenschaftler sein könnte, als ich es jemals selbst sein könnte. Und der lernen könnte, all das, was ich kann, viel besser zu tun als ich selbst. Und das ist eigentlich dann zum Motto meines Lebens geworden. Und als Konsequenz davon habe ich halt dann irgendwann mal Informatik studiert, ja.
Aber also ich meine, das ist schon sehr selbstbewusst. Ich erinnere mich noch, als ich ein Schüler war, Einstein war für mich sehr weit weg. Also das heißt, du warst schon dann irgendwie besonders talentiert oder war das früher erkennbar, dass du eine Stärke hast in konzertiven Fragestellungen oder so? Oder warst du eher ein normaler Schüler und warst trotzdem einfach nur selbstbewusst?
Also mir ist recht früh aufgefallen, dass es mit meiner eigenen Kreativität nicht so weit her ist. Aber ich dachte, es könnte vielleicht gerade reichen, um so eine Maschine zu bauen, die keine richtige Maschine mehr ist, sondern die lernt, viel kreativer zu sein, als ich es jemals sein könnte. Und da war also die Idee, meine eigenen beschränkten Fähigkeiten auf diese Weise ins Unermessliche zu multiplizieren.
Aber haben sich ja damals nicht Leute, Lehrer, sagen wir mal, ein bisschen merkwürdig angeguckt bei solchen Aussagen?
Die haben mich alle merkwürdig angeguckt und meine Mutter auch. Aber ich musste nur ein paar Jahrzehnte warten und auf einmal haben sie gedacht, er hat immer recht gehabt.
Okay, also, aber dein Werdegang ist so, ich meine, du hast jetzt ja viele der führenden KI-Unternehmer oder Persönlichkeiten in den jeweiligen Firmen, DeepMind und so, ausgebildet, also sie haben bei dir gelernt. Sag noch mal ein paar Worte, bevor wir dann auch in die Themen einsteigen, sozusagen zu deinem Werdegang. Du bist am Ende bis heute eigentlich Wissenschaftler, oder?
Ja, ich bin Akademiker auf der einen Seite und andererseits eben auch Firmengründer und habe einiges zu tun mit der kommerziellen Welt. Aber im Herzen bin ich eigentlich ein Akademiker, der vor allem die Sache vorantreiben möchte und dazu beitragen will, dass noch zu meinen Lebzeiten zum ersten Mal so eine KI entsteht, die wahrhaft in jeder Hinsicht klüger ist als ich selbst, so dass ich mich dann in Rente begeben kann.
Wie weit sind wir davon entfernt?
Seit ein paar Jahrzehnten antworte ich auf diese Frage immer, man soll sich keine Sorgen machen, das kann auch Monate dauern, wenn nicht Jahre.
Okay, also präziser bekommt man es nicht.
Ja, sehr schwierig, so im Detail die Zukunft vorherzusagen. Man kann die Zukunft in breiten Strichen ausmalen und es scheint klar zu sein, was langfristig alles passieren wird. Aber wann genau jetzt was und welcher Durchbruch kommen wird, das ist sehr schwierig vorherzusagen. Es gibt diese Inseln der Vorhersagbarkeit. Zum Beispiel kann ich sagen, am 24. März 2042 wird die Sonne scheinen in der Sahara. Aber das Wetter in London nächste Woche kann ich nicht vorhersagen.
Das heißt, so mit Bezug auf KI ist es sehr schwer zu sagen, was dann eine KI eines Tages kann oder wann, fällt nicht leicht.
Ja, also wir wissen ja, heute ist die KI in Teilbereichen schon übermenschlich gut. Und das wird so weitergehen. Es wird immer mehr Domänen geben, wo die besten KIs viel besser sind als irgendwelche Menschen. Und irgendwann wird es dann so KIs geben, die eigentlich fast alles besser können als fast alle Menschen. Wie lang exakt wird das jetzt noch dauern? Wird es jetzt 3 Monate und 7 Tage dauern oder 15 Jahre und 2 Monate? Keiner weiß es genau. Ne? Aber in den nächsten Jahrzehnten kommt da was Gigantisches, was unglaublich Weltumwälzendes auf uns zu. Und meine Hoffnung ist, dass ich dann noch leben werde, so dass also mein alter Traum in Erfüllung gehen wird, nämlich noch mitzuerleben, wie so eine KI den Menschen transzendiert.
Ist denn das was Gutes? Also ist das was, du sagst, das ist dein Traum? Also würdest du sagen, das ist generell jetzt so nach landläufigem Menschenbild und gesellschaftliche Vorstellungen, die man in so in Deutschland vielleicht kennt, ist das eine gute, positive Sache?
Ja, eigentlich schon, denn alle Menschen werden sehr, sehr davon profitieren und sie tun es ja heute schon. Denn KI wird tatsächlich sehr, sehr viele Menschenleben länger und gesünder und leichter machen. Das ist auch das Motto unserer Firma. Macht die Menschenleben länger und gesünder und leichter. Und es hat schon angefangen. Unsere KI, die wir im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben, die tragen heute schon dazu bei, dass man besser als vorher Krebs erkennen kann oder Plaque in den Arterien oder alle möglichen anderen Krankheiten von Diabetes bis zu Arrhythmia im Herzen und so weiter. Außerdem hat unsere KI die Kommunikation der Menschen untereinander extrem verbessert und sogar ganze Kommunikationsbarrieren zwischen Nationen zerstört. Insofern können wir heute schon sagen, dass selbst die beschränkte KI, die wir heute haben, schon extrem nützlich ist in vieler, vieler Hinsicht. Und ja, irgendwann werden halt die Menschen wahrscheinlich nicht mehr die wichtigsten sein, aber das ist okay. Ja. Die meisten Menschen haben auch kein Problem damit, dass der Einstein klüger war als sie selber.
Und diese ganzen Horrorszenarien, dass irgendwie eine KI außer Kontrolle gerät und sozusagen die Herrschaft über die Menschen übernimmt, sowas in der, das siehst du alles nicht, das ist eher Science Fiction und Quatsch.
Ja, also es wird sicher nicht so laufen wie in den Arnold Schwarzenegger-Filmen, wo die bösen Roboter dann versuchen, die Menschen auszurotten. Denn es gibt kein Motiv für Klügere, die anderen nur deswegen, weil sie dümmer sind, auszurotten. auch wir Menschen sind ja klüger als alle möglichen Ameisen und trotzdem versuchen wir nicht gezielt jetzt die ganzen Ameisen auszurotten.
Okay, also, aber dass auch irgendwie das in die falschen Hände geraten könnte. Ich meine, es gibt ja, sagen wir mal so, jetzt fangen wir bei den ganz großen Sorgen an, die so KI-Leute auch projizieren. Da gibt es ja erstmal so, okay, es ist Kampf gegen die Menschen oder sowas. Da sagst du, okay, das kommt nicht. Aber dann in die falschen Hände, also irgendwelche Systeme haben das...
Verstehe mich nicht falsch. Natürlich gibt es von jeder Sorte von Technologien viele Anwendungen im militärischen Bereich. Auch heute werden ständig Drohnen eingesetzt in der Ukraine und im Gaza-Streifen, wo es darum geht, dass man mit wenig Aufwand den Gegner identifiziert und entdeckt und ausschaltet. Also natürlich gibt es KI-Waffen und das lässt sich auch nicht stoppen. Das ist auch keine neue Entwicklung, denn alle großen Erfindungen der Menschheit haben immer mindestens zwei Anwendungen gehabt. Einerseits die zum Guten und andererseits die zum Schlechten. Das war ja schon vor 800.000 Jahren mit dem Feuer so. Vor 800.000 Jahren wurde dieses kontrollierte Feuer erfunden. Man konnte also immer wieder neu mit einfachen Werkzeugen da diese wärmespendende Quelle des Feuers ausnutzen. Und damals haben die Leute schon begriffen, dass dieses Feuer nicht nur Vorteile hat, sondern auch Nachteile. Also einerseits kann man sich damit in der Nacht warm halten und man kann damit kochen. Andererseits kann man damit auch andere Menschen verbrennen. Und das Feuer hat sogar diese KI-ähnliche Qualität, dass es sich im Waldbrand selbsttätig ohne weiteres menschliches Zutun ausbreiten kann. Und aus diesen Gründen haben damals die Leute so ein Ethik-Kommuniqué verfasst, also wurde eine Ethik-Kommission ins Leben gerufen und dann wurden die Vorteile und die Nachteile des Feuers diskutiert und diese Kommission kam schließlich zu dem Schluss, ja, es gibt Nachteile und wir müssen aufpassen, aber die Vorteile überwiegen die Nachteile dermaßen, dass wir weiter fortschreiten sollten mit der Entwicklung des Feuers und deswegen sitzen wir heute hier.
Und andere Sorgen, zum Beispiel jetzt ein bisschen banaler, um Arbeitsplätze, dass man irgendwie dieses aktuelle Wirtschaftssystem gar nicht mehr funktioniert, weil die KI ganz viele Jobs überflüssig macht?
Ja, will man denn wirklich einen Job haben, der von einer Maschine ausgeführt werden kann? Will man das? Willst du nicht, dass all das, was KIs können, diese KIs machen sollen? All die harte und schwere Arbeit, die Menschen eigentlich gar nicht tun wollen, die sollte doch von Robotern und von KIs erledigt werden und die sollten dann die Steuern zahlen dafür, dass es ein Bürgergeld oder Ähnliches gibt, so dass die Menschen glücklicher und zufriedener sein können.
Okay, aber das ist ja schon die Frage, ob das irgendwie ein Menschenbild gibt, wo das auch reinpasst, dass man dann gar nichts mehr macht, dass man sozusagen Bürgergeld bekommt und dann sich gar nicht mehr produktiv fühlt und gar nicht mehr selber so anstrengen muss, sondern das hat ja nicht, also das, ich meine, das ist jetzt, die Fragen gehen jetzt über KI hinaus.
Die gehen schon längst jetzt über KI hinaus, ja. Vor 200 Jahren, da gab es ja viel weniger Jobs als heute. Da waren 60% der Leute in der Landwirtschaft tätig. Heute sind es vielleicht noch 1,5% in Deutschland etwa. Was ist da passiert? Ja, da kamen halt diese Maschinen, diese landwirtschaftlichen Maschinen und die waren dann so effektiv, dass viel von dieser harten Arbeit nicht mehr von Menschen erledigt werden mussten. Interessant ist aber, dass in all den Ländern, wo viele von diesen landwirtschaftlichen Maschinen unterwegs sind, dass dort die Arbeitslosenquoten ganz schön niedrig sind. Ja? Also die sind vielleicht in Deutschland größenordnungsmäßig 5%. Genauso hat man auch vor 40 Jahren, wie die Industrieroboter aufkamen, gesagt, ja, die werden ja den Menschen die ganzen Jobs wegnehmen. Und damals war es ja noch so, dass in den Autofabriken vielleicht Hunderte von Menschen unterwegs waren, die da die BMWs zusammengebastelt haben. Und heute stehen in derselben Fabrik Hunderte von Robotern und vielleicht drei Leute, die aufpassen, was machen die Roboter. Trotzdem, in all den Ländern, wo es viele Roboter gibt pro Einwohner, also Japan, Korea, Deutschland, Schweiz und solchen Ländern, die Arbeitslosenquoten sind ganz niedrig. Woran liegt das? Es liegt daran, dass es zwar richtig ist, verschiedene Jobs sind verschwunden, aber ganz viele neue Jobs sind ständig entstanden. Viele davon sind Luxusjobs. die kaum einer vorhergesehen hat. Vor 40 Jahren bei den Industrierobotern hat kaum einer gesehen, dass in Kürze sowas erfunden werden wird, wie das weltweite Netz, das WWW, und dass dann auf einmal Millionen von Leuten Geld damit verdienen, dass sie YouTube-Videoblogger sind oder sowas.
Okay.
Also der Mensch kreiert die ganze Zeit neue Jobs. Die sind oft nicht notwendig zum Überleben der Menschheit. Keiner braucht die ganzen YouTube-Videoblogger wirklich. Aber es gibt eine große Nachfrage nach ihnen. Und viele von denen verdienen viel besser als die wirklich wichtigen Leute, die Bauern, die was zum Essen herstellen. Warum? Weil es eine Nachfrage gibt unter den ganzen anderen Menschen, die interessiert sind an dem, was diese Blogger da anbieten. Und so wird es weitergehen. Ja? Die Menschen, die wollen nicht untätig zu Hause rumsitzen mit ihrem Bürgergeld, sondern die wollen irgendwas machen, was normalerweise zu tun hat mit der Interaktion mit anderen Menschen. Und da wollen sie die Anerkennung der anderen, und sie werden sich das auch was kosten lassen, und die anderen werden was zahlen dafür.
Lass mal, bevor wir noch mal ein bisschen in die Zukunft gehen, einmal so die Geschichte der KI. Ich meine, du hast die jetzt ja von Tag 1 quasi miterlebt, und wir sehen es so in der Breite ja erst diese Explosion vor anderthalb Jahren, als dann ChatGPT rauskam und man das so erleben konnte, so für jedermann. Davor lag es so ein bisschen unter der Wasseroberfläche, was da passiert ist. Kannst du so in ein paar Sätzen sagen, also wer waren die Leute, was war schon los, bevor dann irgendwie KI auf einmal zu dem Begriff wurde, über den jetzt alle reden?
Nachdem du ChatGPT erwähnt hast, nehme ich gleich dieses Beispiel, da gibt es so ein künstliches neuronales Netzwerk, welches heißt Transformer. Und dieses Transformer-Netzwerk, das steckt hinter diesem ChatGPT.
Also das T in ChatGPT ist Transformer, ne?
Genau. Und die erste Transformer-Variante, die habe ich 1991 publiziert, also vor einem Dreivierteljahrhundert ungefähr. Und heute nennt man die den unnormalisierten linearen Transformer, was immer das heißen mag. Also es ist eine spezielle Sorte von neuronalem Netzwerk. Und die heutige ist nicht genau dasselbe, aber sowas Ähnliches, hat dieselben Prinzipien. Und damals, im letzten Jahrtausend, sind ganz viele von diesen Grundlagen geschaffen worden, die heute hinter ChatGPT und vielen anderen Dingen stecken, die man so gerne sieht. Zum Beispiel gibt es das beliebte Konzept der Deepfakes, nicht so Fotos, die schauen wirklich überzeugend aus, sehr realistisch, sind aber von der KI generiert. Und auch da ging es los, damals 1990 in München eigentlich, wo wir so Netzwerke hatten, die miteinander gekämpft haben. Also es gab nicht nur ein Netzwerk, sondern ein zweites Netzwerk. Und das eine, das hat Dinge produziert, Ausgaben produziert. Und das andere versuchte vorherzusagen, was passiert als Konsequenz dieser Ausgaben in der Umgebung, was kommt daraus, was sind die Konsequenzen davon? Und es hat versucht, immer mehr seinen Fehler zu reduzieren, also immer besser vorherzusagen. Gleichzeitig hat das andere Netzwerk versucht, das zweite Netzwerk zu überraschen, dadurch, dass es Ausgaben produzierte, die das zweite nicht gut bewerten konnte. Und dann haben die gegeneinander gekämpft. Das eine hat dieselbe Fehlerfunktion minimiert, die das andere Netzwerk maximiert hat. Und heute verwendet man es ganz viel, um diese Netzwerke dazu zu bringen, so Bilder zu generieren, bei denen man nicht mehr weiß, sind die jetzt echt oder falsch. Mhm. Also viel von dem, was man so kennt, das entstand damals so vor mehr als einem Dritteljahrhundert, gerade an der TU München. Aber die Ursprünge dieser künstlichen neuronalen Netzwerke, die reichen viel weiter zurück. Also schon 1800, da hatte der Gauss und der Legendre etwas, was man heute nennen würde, ein einfaches lineares neuronales Netzwerk. Ja, das hatte einen anderen Namen natürlich, das hieß lineare Regression, aber was muss man sich vorstellen? Wie funktioniert überhaupt so ein neuronales Netzwerk? Soll ich da mal eine Minute erklären, was
ja,
hier...
Gerne. Ja.
Also so ein neuronales Netzwerk, das ist inspiriert ein wenig vom menschlichen Gehirn. Auf jeden Fall sagt man heute gerne, es sei inspiriert vom menschlichen Gehirn. Und was ist da los im menschlichen Gehirn? Da gibt's eben diese Augen, diese Kameras, da kommen 100 Millionen Eingaben ständig rein in dieses Gehirn. Man kann sich das vorstellen, jede von diesen kleinen Eingaben ist so eine Zahl zwischen 0 und 1 und alle paar Millisekunden, wenn man woanders hinsieht, dann ändern sich diese Zahlen, die da reinströmen. Und das genau dasselbe gilt auch für die Mikrofone, also für die Ohren und für die taktilen Sensoren, die produzieren ständig so kleine Zahlen, die wandern in so Kabeln, in so Netzwerken hinein in das Gehirn. Im Gehirn gibt es 100 Milliarden kleine Prozessoren, die heißen Neurone. 100 Milliarden ungefähr. Und jeder von diesen kleinen Prozessoren ist verbunden mit vielleicht 10.000 anderen Neuronen. Das heißt, man hat also in seinem Gehirn 1 Million Milliarden Verbindungen. Und manche von diesen Neuronen da drin, das sind welche, die können, wenn man sie anschaltet, Muskeln bewegen. Also zum Beispiel meine Sprachmuskeln oder meine Fingermuskeln. Und jetzt hat jede von diesen Verbindungen so eine Stärke, die sagt, wie stark beeinflusst jenes Neuron hier drüben dieses andere verbundene Neuron da drüben zum nächsten Zeitpunkt. Und zu Beginn, wenn man noch doof ist, ein kleines Baby ist, dann sind all diese Verbindungsstärken, soweit wir wissen, ziemlich zufällig. Und das Baby hat keine Ahnung von nichts. Aber durch Lernen werden manche von diesen Verbindungen dann stärker und andere werden schwächer, so dass das ganze System irgendwas tun kann schließlich, was es vorher nicht konnte. Also zum Beispiel Autofahren. Was muss man zum Autofahren tun? Da muss man dieses Video, das reinströmt über die Augen und die Geräusche, die über die Mikrofone, die Ohren reinströmen, muss man ummünzen irgendwie in Bewegungen vom Lenkrad und vom Fuß, der auf dem Gaspedal steht oder auf der Bremse. So, alle Motorik funktionieren nach diesem selben Schema. Und das Tolle ist, jetzt können eben unsere künstlichen neuronalen Netzwerke, genauso wie diese natürlichen neuronalen Netzwerke in unseren Hirnen, lernen durch Erfahrung, etwas zu tun, was sie vorher nicht konnten. Und jetzt kann man verschiedene von diesen Netzwerken zusammenschalten, so dass komplexere Systeme rauskommen, wie zum Beispiel das, das ich jetzt vorher kurz erwähnt habe, wo zwei Netzwerke gegeneinander kämpfen, um immer realistischere doch falsche Bilder zu erzeugen.
Okay, also das ist für mich schon sehr abstrakt, aber...
Ist aber nicht so abstrakt, weil genau das hast du in deinem Hirn. Ja, sowas hast du in deinem Hirn.
Und das hat sich versucht nachzubauen.
Es gab eine Zeit, da hast du nicht verstanden, was dein Papa gesagt hat, aber mit der Zeit hast du gelernt, dass er immer wieder so ähnliche Laute von sich gibt und du konntest besser vorhersagen, wie er da Geräusche erzeugen würde. Und irgendwann konntest du vorhersagen, dass er mit diesen Geräuschen bestimmte Intentionen verfolgte, nämlich er wollte, dass du irgendwas machst, was du hättest tun sollen. Und mit der Zeit hast du dann gelernt, diesen tieferen Sinn von diesen Geräuschen, also diese Sprache zu verstehen und die Syntax der Sprache. Und noch später hast du sogar gelernt, wie man diese Sprache übersetzen kann in eine andere Sprache. Dann haben sie dir in der Schule vielleicht Französisch beigebracht oder Englisch. Und unsere künstlichen neuronalen Netzwerke sind genauso, ja. So ungefähr im Jahre 2006, 2007 ging es los, dass unsere ziemlich berühmten LSTM-Netzwerke, dass die angefangen haben, Sprache zu verstehen. Und dann kurz drauf, also vielleicht ein paar Jahre später, 2015 spätestens, waren diese LSTM-Netzwerke auf jedem Telefon der Welt. Also Google und Apple, die haben das rausgerollt für Milliarden von Nutzern, so dass die auf einmal reden konnten mit ihrem Telefon. Und dass sie von einer Sprache übersetzen konnten in die andere Sprache. Und Facebook hat es dann auch nachgemacht und auf diese Weise war dann die ganze Welt voll mit diesen Telefonen, die konnten wirklich Sprachbarrieren überwinden. Und ich kann mich noch erinnern, es gab mal so eine Zeit, da bin ich nach China und da musste ich dem Taxifahrer so ein Bild zeigen von meinem Hotel, damit er gewusst hat, wo ich überhaupt hin will. Aber seit 10 Jahren ungefähr hält er mir nur sein Telefon vor die Nase und ich soll was reinsagen. Und dann hört er die Übersetzung in Mandarin und spricht selber in Mandarin und wir beide können eine vernünftige Konversation führen. Und auf diese Weise sind also wirklich die Kommunikationsbarrieren zwischen ganzen Völkern zusammengebrochen, kann man wirklich eigentlich sagen, durch KI. Das ist also nicht eine Sache, die erst weltweit interessant wurde durch ChatGPT, sondern gab es auch schon vor ungefähr 10 Jahren.
Das heißt, eigentlich war das Thema KI schon immer, das ist immer in den letzten 20 Jahren schon irgendwie da und auch in den Telefonen, hast du gerade gesagt, milliardenfach drin, aber es wurde nie so gewürdigt oder wahrgenommen, wie jetzt seit 1,5 Jahren, seit ChatGPT. Was ist da sozusagen, aber gab es denn einen signifikanten Durchbruch in der Zeit oder ist jetzt einfach ChatGPT die Öffnung für die Allgemeinheit oder am Ende eine Marketinglösung gewesen, die alle beeindruckt hat? Oder wie sortierst du das ein?
Ja, der große Fortschritt, der entstand gar nicht so sehr im Bereich der Algorithmen, die alle im Wesentlichen zurückgehen auf das letzte Jahrtausend, sondern im Bereich der Hardware. Denn alle 5 Jahre wird das Rechnen 10-mal billiger. Das heißt also, in 10 Jahren wird es 100-mal billiger. Das heißt also, in 30 Jahren wird das Rechnen 1 Million-mal billiger. Und das ist ein alter Trend, der war schon alt, wie ich 1997 meine Diplomarbeit verfasst habe. Der Trend, der geht zurück mindestens aufs Jahr 1941, als der Konrad Zuse in Berlin den ersten Allzweckrechner gebaut hat, den man also programmieren konnte und der alles rechnen konnte im Prinzip, was man überhaupt so berechnen kann. Und der konnte vielleicht eine Operation pro Sekunde damals durchführen, ne? Eine einzige Operation pro Sekunde. Und dann konnte man 30 Jahre später für denselben Preis also schon 1 Million Instruktionen pro Sekunde durchführen. Und damals 1987, also 45 Jahre später ungefähr bei meiner Diplomarbeit, da konnten wir schon 1 Milliarde Instruktionen für denselben Preis durchführen, den der Zuse damals gezahlt hat für eine Instruktion pro Sekunde. Und jetzt sind wir fast an dem Punkt, wo wir die nächsten 45 Jahre hinter uns haben. Also ein paar Jahre dauert es noch. Und dann können wir zum ersten Mal 1 Milliarde Instruktionen zum selben Preis durchführen. Und dann wird es kleine Rechner geben, die können wahrscheinlich schon ungefähr so viel rechnen wie ein Menschenhirn. Noch gibt es die nicht, aber wir sind schon ziemlich nah dran. Und der große Durchbruch, der war also wirklich, dass diese alten Algorithmen, die gibt es schon ziemlich lange, ja, dass die auf einmal sehr viel mehr Rechenzeit zur Verfügung hatten, um sich zu entfalten und durch Lernen all diese Möglichkeiten zu schaffen, die auch sehr viel Rechenzeit benötigen. Also vielleicht weißt du, wenn du ChatGPT trainierst, dann musst du ungefähr so 100 Millionen größenordnungsmäßig an Euros ausgeben, bloß für diese Rechner und die Datenzentren, die diese ziemlich simple neuronalen Netzwerke trainieren anhand aller Daten, die man finden kann auf dem WWW.
Aber das heißt, am Ende sagst du, die Leistung von Nvidia und anderen Firmen ist eigentlich jetzt die größere als die von OpenAI zum Beispiel.
Ja, also OpenAI hat gar nicht viel wichtige Algorithmen erfunden eigentlich, sondern was die vor allem immer gemacht haben, die haben existierende Algorithmen hochskaliert, ne? Und waren ein bisschen schneller als andere dabei, die alten Techniken, die von anderen publiziert wurden, dann wirklich hoch zu skalieren, dadurch, dass sie auf noch größeren Datenmengen mit noch mehr Rechenzeit ihre immer größeren Netzwerke trainiert hatten. Und irgendwann waren die Netzwerke so gut, dass sie dann dermaßen beeindruckend waren wie ChatGPT, welches ja eigentlich auf einem simplen Prinzip beruht. Ja, da versucht man eigentlich nur zu lernen anhand von vielen Daten, aus einem Teil der Daten andere Daten vorherzusagen. Ja. Man sieht einen Teil der Daten und versucht, trainiert dieses Netzwerk darauf, andere Teile von diesen Daten vorherzusagen. Also zum Beispiel sieht man den Anfang einer Diskussion und dann versucht man vorherzusagen, wie die weitergehen würde. Oder man sieht den Anfang eines Buchs und dann versucht man vorherzusagen, wie könnte dieses Buch weitergehen. So. Und das kann man damit machen. Das haben die dann einfach früher, ein paar Monate, Jahre vielleicht früher als andere gemacht. Und dann waren sie zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit dem richtigen Funding für die ganzen Rechner. Und so ist es dann gelaufen.
Hast du mit dem Sam Altman schon mal Kontakt gehabt?
Also ich habe mit vielen berühmten Leuten gesprochen, vom Jensen Huang, das ist der Chef von Nvidia, und vom Elon Musk, der ist der Chef von Tesla, mit Sam Altman selber nie. Aber die Firma von ihm, die OpenAI-Firma, die hat unsere DNA und die DNA unseres Labors zutiefst verinnerlicht. Die steckt also in der ganzen Firma drin, genauso wie in der Konkurrenzfirma DeepMind, die damals in London gegründet wurde, mitgegründet von einem ehemaligen Studenten aus meinem Labor. Und die haben dann viele Leute aus meinem Labor angeheuert und machen ganz viel von diesen Techniken, die wir da so im Laufe dieser letzten Jahrzehnte publiziert haben.
Und also, wenn man dich jetzt so fragt, ich meine, du guckst dir ja all diese AI-Firmen an, am Ende greifen die ja nahezu zwangsläufig auf ähnliche Daten zu. Also ich meine, die Datenquellen sind ja auch bekannt, also was es da so gibt, ne, das von Wikipedia über irgendwie das Internet, Reddit und sonst was. Gibt es denn da irgendwen, der so ein wirklich besseres Modell hat? Oder würdest du sagen, da ist jetzt schon jemand, der hat überlegene Ansätze von jetzt, sagen wir mal, OpenAI bis zu DeepMind, bis zu europäischen Modellen, Aleph, Alpha, Mistral? Da gibt es ja viele Namen, die ich jetzt so höre, wo auch teilweise viel Geld reinfließt. Sind die ähnlich oder sagst du da jetzt irgendwer, der ist wirklich herausragend oder was unterscheidet die eigentlich?
Ja, die sind total ähnlich, ja, weil die alle auf denselben Arten von neuronalen Netzwerken beruhen. Natürlich haben die alle so Forschungsabteilungen und dann wird hier so eine Epsilon-Verbesserung durchgeführt und dort eine weitere Verbesserung und möglicherweise gewinnt man dann da 5% Performance oder vielleicht sogar noch mehr oder man kann dasselbe, was die anderen können, vielleicht billiger mit kleineren Modellen machen, nachdem man diese großen Modelle runterdestilliert hat. Und da verwendet man gern so ein Destillierverfahren, das wir auch zum ersten Mal 1991 publiziert haben. Das heißt also, da gibt es schon alle möglichen Unterschiede, aber diese Unterschiede sind nicht fundamental. Die kochen alle mit Wasser. Es ist alles dasselbe Wasser, welches sich eben entwickelt hat durch diese zahlreichen Beiträge aus dem letzten Jahrtausend. Und die meisten von diesen Beiträgen, die kommen jetzt nicht von den berühmten kommerziellen Labors, sondern die kommen oft von so kleinen Forschungsgruppen irgendwo verstreut auf der Welt. Viel von der Computer Vision zum Beispiel, das kommt aus Japan. Ja, da gibt es diese Konvolutionsnetzwerke. Das geht zurück auf die End-70er, Fukushima. Das war so ein wichtiger Forscher, der hat die grundlegende Architektur dafür entwickelt. Und dann weitere Leute in Japan, so ein Deutscher, der hat dort gearbeitet, der Weibel, Alex Weibel, 87, der hat das verbunden mit so einem anderen Verfahren, das heißt Backpropagation. Es wurde zum ersten Mal von so einem Finnen 1970 entwickelt, der Finne, der hieß Seppo Linnaeinma, und dann 1988 so ein Chinese, der Zhang, glaube ich, der hat dann diese Dinge kombiniert, so ungefähr in der modernen Form, und hat das publiziert, auch in Japan. Damals war Japan ja so das Land der Zukunft, ne? Und die sieben größten Firmen der Welt, die sieben wertvollsten Firmen der Welt damals, die waren ja nicht wie heute aus Amerika, sondern die waren alle aus Japan.
Aber die Namen, die du jetzt genannt hast, für mich, also es gibt sogar so ein berühmtes Bild von einem T-Shirt im Netz, wo der Name auch draufsteht, wo so die Urväter von KI, so wie Rockstars draufgeschrieben sind. Da sind aber so Namen wie, und den höre ich immer wieder, so den Herrn LeCun oder den Herrn Hinton oder so, die hast du jetzt nicht erwähnt. Also ist das, also das sind alles Leute, sagst du, die eher auf den Resultaten von Leistungen aus von vor Jahrzehnten stehen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also für mich ist nicht offensichtlich, also weder Hinton noch LeCun hatten selbst tatsächlich fundamentale Beiträge, aber sie waren dann immer dabei, wenn es darum ging, existierende Algorithmen, teilweise nicht mal richtig zitiert, ja, entwickelt von anderen Leuten und dann nicht richtig zitiert, hoch zu skalieren mit den zur damaligen Zeit vielleicht besten Rechnern. Also Ende der 80er Jahre zum Beispiel, da hatte Bell Labs dann ziemlich schnelle Rechner im Vergleich zu den anderen akademischen Labors in der Welt. Und dann wurden da zum ersten Mal Experimente durchgeführt mit diesen älteren Algorithmen, Konvolutionsnetzwerken zum Beispiel, die dann Aufsehen erregten, weil für die damaligen Verhältnisse schnelle Rechner eben erlaubt haben, so einfache, aber damals als schwierig angesehene Aufgaben zu lösen.
Wenn du jetzt so hörst, dass so eine Firma wie OpenAI jetzt, ich glaube, 80 Milliarden oder so stehen im Raum als Firmenwert. Ich meine, du bist ja auch jemand, der wirtschaftlich denkt, der von Funding und all diesen und der Kapitalismus ja auch kennt und nicht nur die Wissenschaft. Würdest du sagen, das kann schon sein, dass das so einen Wert hat oder hast du da keine Meinung zu oder findest du es übertrieben oder wie irritiert dich das?
Das kann sein, dass das der richtige Wert ist für all die Firmen. Auch Nvidia ist ja wirklich sehr interessant. Die sind jetzt inzwischen über 2000 Milliarden wert.
Also aber die machen ja was anderes. Die machen ja wirklich Hardware. Die haben ja auch schon wirklich Umsätze und Ergebnisse, wo das so einigermaßen zu passen scheint. Bei OpenAI, da ist es ja noch alles sehr viel Fantasie.
Ja, nee, aber OpenAI hat eben als Hintergrund Microsoft, die sind sogar 3000 Milliarden wert ungefähr, also noch mehr als Nvidia. Und die haben aber sehr viele Nvidia-Prozessoren gekauft, ja, die haben also riesige Rechenzentren voller Nvidia-Rechner, GPUs, die eben in Taiwan hergestellt wurden sogar, also nicht mal von Nvidia selbst. Und dann sind eben diese Rechner vorhanden für OpenAI, um da diese immer größeren Sprachmodelle zu trainieren. Und das hat sich für Microsoft sehr ausgezahlt, weil viele Leute jetzt spekulieren, ja, überall, wo es jetzt Microsoft Office gibt, da wird es bald eben diese KI-Assistenten geben. Und OpenAI ist da ein wichtiges Bestandteil von diesem größeren Spiel, ja. Und Microsoft hat, glaube ich, die Hälfte, 49% oder so von OpenAI. Für die ist das also so eins von ihren Research-Laboren, was aber wahrscheinlich auf der, ja, wenn die mal so einen Börsengang haben, was da wahrscheinlich sehr prominent dann rauskommen wird.
Mhm. Vor kurzem gab es mal einen Tweet von Elon Musk, der hat geschrieben, Schmidhuber invented everything. Also Elon Musk scheint auch irgendwie Fan von dir zu sein. Wie ist denn die Beziehung zu ihm? Also wie kam das zustande oder was für eine Beziehung habt ihr überhaupt?
Also der Elon Musk, der war mal sehr nett, das ist schon ein Jahr her, da hat er mich mal eingeladen zu seiner Familienfeier in Spanien und dann wollte halt alles Mögliche wissen über KI und dann hatte ich eben auch das Vergnügen, seine charmante Mama kennenzulernen und seine damalige Frau und Kinder waren auch da und ich bin ziemlich gut im Schmeißen von Kindern, also gerade die Jungs, die mögen das, wenn ich sie so packe und dann hochschmeiße und wieder auffange und so ist das also ein bisschen zustande gekommen, ja. Damals wollte er einfach, war sehr interessiert am Thema und wollte alles wissen drüber. Und seither gibt es halt, hat sich ja in der Presse sehr toll entwickelt, was er da alles aufgebaut hat.
Aber dich zieht es nicht in die Wirtschaft. Also ich meine, wenn der jetzt eine neue irgendwie AI-Firma gründet, was da vor kurzem passiert ist, XAI, glaube ich, heißt das, dass er dann oder dass andere dich ansprechen, also das, die Wirtschaft, da hast du keine Lust.
Ja, es kam ja immer vor wieder und ich bin ja auch dem nicht abgeneigt. Wahrscheinlich bin ich als Akademiker und als Open-Source-Mensch bisher zumindest wesentlich erfolgreicher gewesen als Geschäftsperson. Aber wir haben ja eine schöne Firma, Nascens, schon 2014 gegründet und es gibt eine ganze Reihe von Startups und kommerziellen Unternehmen, die was mit mir zu tun haben.
Okay, aber erwartest du denn jetzt irgendwie wirklich in den nächsten Monaten, Jahren irgendwelche Sprünge in der AI, also auf die man sozusagen auf eine Art auch irgendwie wetten kann als Unternehmer, man sagt, okay, oder als Investor, guckst du das so auch an oder sagst du dir, oder sagst du, es ist einfach alles so schwer zu planen oder so schwer abzusehen, ich halte mich aus diesem ganzen kommerziellen Bereich in jeglicher Form raus?
Nein, natürlich nicht. Es ist klar, so in meinen Bereich, da hat man ständig mit Investoren zu tun und mit Gründern von irgendwelchen neuen Firmen und manche sind halt überzeugender als andere. Für mich ist klar, dass wir noch weit entfernt sind von dem, was wir eigentlich wollen. Ja, alles, was heute wirklich gut funktioniert in der KI, das passiert ja hinter dem Bildschirm. Da gibt es also Programme, die können sehr gut andere Texte von Dokumenten zusammenfassen und können sogar Gedichte drüber schreiben und können Bilder dazu malen und derartige Sachen. Und es gibt Es gibt Videospieler, die sind künstlich und können besser spielen als jeder Mensch. Und es gibt Schachspieler, schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist der beste Schachspieler kein Mensch mehr. Also hinter dem Bildschirm, diese Dinge, die man auf dem Computer machen kann, da gibt's heute schon sehr viel übermenschliche KI. Aber was heute überhaupt noch nicht gut geht, ist all das, was mit der richtigen Welt zu tun hat, mit richtigen Robotern. Ja, wir wollen ja eigentlich so eine KI, wie man sie aus den Filmen kennt, ja, mit richtigen Robotern, die ihre komplizierten Finger verwenden können, so toll wie Menschen das tun. Es gibt keinen Roboter, der auch nur annähernd an die Fähigkeiten eines Menschen hinreicht, wenn es darum geht, Objekte zu fassen und sie zu fühlen und sie vorsichtig in die Hand zu nehmen und abzusetzen und all diese Dinge zu nähen, all diese komplizierten Dinge wie ein iPhone zusammenbauen, ja. Dazu braucht man Menschen. Es gibt keine Roboter, die das können. Es gibt keine Roboter, die auch nur annähernd so gut sind wie ein kleiner Bub, wenn es darum geht, Fußball zu spielen.
Und also all das, was kommen die denn? Wird sie eines Tages, oder wird sie in meiner Lebenszeit, deiner Lebenszeit noch geben?
Ja, das wird's alles geben. Es wird kommen. Es wird nicht mehr so wahnsinnig lang dauern. Und eigentlich hätte gerade in diesem Bereich Deutschland eine Riesenchance. Aber das habe ich auch schon 2015 gesagt, ne? Weil eben der traditionelle Maschinenbau und die Ausbildung, die notwendig ist, um Maschinen zu bauen, die sollte einfach so eine Grundlage liefern dafür, dass man durch diese Verbindung mit KI da einen großen Sprung nach vorne macht. Aber in den letzten 10 Jahren ist eigentlich relativ wenig in der Richtung passiert, muss man sagen. Nach wie vor ist es so, dass die Roboter relativ dumm sind und noch nicht wie kleine Babys lernen, durch selbst erfundene Experimente immer besser zu werden und immer bessere Problemlöser zu werden. Eigentlich wissen wir, wie das geht, aber die Hardware auf der Roboterseite, die ist viel weniger fortgeschritten als auf der Rechenseite. Die Nvidia GPUs, die sind sehr flott und sehr beeindruckend und die sind gut genug für alle möglichen Anwendungen, die man am Bildschirm erledigen kann. Aber es funktioniert lang nicht so gut in der richtigen Welt. In der richtigen Welt ist halt das Problem folgendes. Wenn ich ein Videospiel habe, dann kann ich lernen, damit umzugehen, dass ich 1 Milliarde Mal dieses Videospiel spiele und ständig werde ich erschossen vielleicht, ja, aber ich werde im nächsten Videospiel wieder erweckt, wiederbelebt. Und in der richtigen Welt funktioniert das überhaupt nicht. In der richtigen Welt, da haben wir so einen Roboter und da macht man mit dem 3 Experimente und dann ist irgendwas kaputt. Ja. Und da muss ein Techniker kommen und das reparieren. Und das ist völlig unhaltbar. Man muss irgendwie mit der richtigen Welt auf eine Weise umgehen, die ganz anders ist als bei diesen heutigen Programmen, die lernen, sehr gut Videospiele zu spielen. Man muss damit fertig werden, dass man nur ganz wenige Trainingsbeispiele hat aus der richtigen Welt. Und man möchte die Zahl dieser Trainingsbeispiele so klein halten wie möglich. Und trotzdem möchte man die so gezielt auswählen, diese Trainingsbeispiele, dass man eben mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel darüber lernt, wie die Welt funktioniert und wie ich mich in ihr bewegen muss, um bestimmte Ziele zu erreichen.
Ja. Das war ein Beispiel, weil ich jetzt irgendwie dachte, wenn man das irgendwie, also ich finde es total interessant, was du sagst mit dieser echten Welt. Das ist mir auch schon mal als Laie aufgefallen, dass irgendwie alle Dinge am Rechner irgendwie ganz gut gehen, aber in der echten Welt so haptisch ist mir noch nichts richtig begegnet, wo ich dachte, okay, da ist jetzt mal KI am Werk und da spüre ich das. Und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, wenn es irgendwo kommt, dann vielleicht rund um Tesla, wo doch diese Idee von diesem Autonomous Driving, also dass man halt durch Bilderkennung und tausendefach, man ist ja diese Kameras, die in den Autos verbaut sind, wo man dann irgendwie ganz viele Situationen im Verkehr halt beobachten kann, lernen kann, dass man dann daraus irgendwann so stark weiß, was passiert, dass das halt irgendwie dieses Self-Driving vielleicht so der erste Moment ist, wo halt so KI in die echte Welt springt, nämlich in Verbindung mit den Kameras, die es in den Autos halt gibt, die das also scannen. Aber das ist wahrscheinlich Quatsch, oder?
Nein, das ist genau so, wie es sein sollte. Und das geht ja nicht zurück auf Tesla oder auf Google. Das geht ja zurück wieder auf das, was in München seinerzeit passiert ist, und zwar Ende der 80er Jahre. Wo waren die ersten selbstfahrenden Autos der Welt unterwegs? Weißt du das?
Oh, kann ich nicht sagen, ne.
auf leeren bayerischen Straßen. Und zwar war es der Professor Ernst Dickmanns und sein Team. Die hatten damals so große Mercedes Vans, die eben mit den riesigen Computern von damals vollgesteckt waren. Und dann ist er zunächst auf leeren bayerischen Straßen gefahren, 1986 rum ungefähr. Und dann wurden die Rechner immer schneller und immer besser. Und irgendwann hießen sie dann Transputer. Und 1994 hatte er dann so eine S-Klasse mit diesen Transputern und so einem Sicherheitsfahrer an Bord, der auch heute noch an Bord sein muss. Und die S-Klasse, diese automatische S-Klasse, die für 1994, also vor ungefähr 30 Jahren, 180 auf der Autobahn. 180 auf der Autobahn. Also viel schneller als die Google-Autos heute. Und hat automatisch andere Autos überholt. Und hat, weil sie so schnell waren, mussten die viel weiter vorausschauen als das bisschen, was das LIDAR, die Google-LIDAR-Sensoren vorausschauen. Denn der musste mindestens 300 Meter vorausschauen, um halt zu sehen, was macht der Gegenverkehr und so weiter. Das heißt also, die hatten damals so Kameras mit aktiver Steuerung, die auf die wichtigen Punkte funktioniert, sich fokussiert hat. Und da gab es eben viel, was vorher einprogrammiert war, aber ein bisschen was gelernt wurde, aber nicht so durch neuronale Netzwerke, sondern durch etwas, was heißt Kalman-Filters. Ja. Wer also ein Experte ist unter den Zuhörern, der weiß, was das ist. Und diese alte KI von 1990, die hat so gut funktioniert, dass man da 180 Kilometer schnelle Autos damit selbst fahren lassen konnte auf der Autobahn. Also es kommt ganz viel von dem Zeug, was ich da die ganze Zeit erzähle, das kommt nicht irgendwo aus Kalifornien, das kommt aus Deutschland.
Und ich meine, generell sagst du auch irgendwie, Deutschland ist eigentlich ein super KI-Land. Also die Ausbildung, die Menschen, die hier sozusagen rauskommen aus den Schulen, aus den Universitäten, das hat schon eine weltweit sehr hohe Qualität. Weil wir immer sagen, boah, Deutschland hat ganz viele Probleme und vieles liegt hier im Argen. Aber diese KI, sagen wir mal, Infrastruktur, die wir hier scheinbar haben in Hochschulen und so, die ist wohl richtig gut.
Wir haben tolle Talente, immer noch in Deutschland, aber die Qualität der Schulen wird immer schlechter und es geht schon los mit den Elementarschulen, wo viele gar kein richtiges Deutsch mehr sprechen und so. Also da gibt es schon sehr viele Probleme, die dazu beitragen werden, dass auch in den Universitäten die Ausbildung immer schlechter wird. Diejenigen, die nach wie vor sehr gut sind und sehr gut ausgebildet sind, dummerweise fällt es Deutschland ganz schwer, die zu halten. Warum?
Wo gehen die hin?
Weil die alle im Ausland viel bessere Angebote bekommen. Ja? Also ich habe vielleicht einen Doktoranden, ja, der Doktorand, der macht seine Doktorarbeit und dann ist er schließlich fertig und hat schon ein paar Publikationen auf dem Weg zur Doktorarbeit rausgebracht und ist schon ein bisschen sichtbar, ja, und wird schon ein bisschen zitiert und so. Und jetzt könnte er sich vielleicht überlegen, vielleicht sollte ich versuchen, in Deutschland ein Professor zu werden, ja. Und dann kriegt er in Deutschland vielleicht also möglicherweise weniger als 100.000 Euro pro Jahr. Und dann überlegt er sich, gehe ich nicht dafür lieber zu einem von diesen tollen Labors, ja, vielleicht zu Facebook oder zu Microsoft oder zu Google. Und da kriege ich vielleicht $350.000, ja, im ersten Jahr. Und dann noch dazu Stock Options und so weiter. Und ich kann all das tun, was ich als Professor tun könnte. Ich kann publizieren sogar. Aber ich muss keine Forschungsgesuche schreiben, weil das Geld ist schon da für gute Ideen und ich brauche keine Kämpfe ausführen, um zu irgendwelchen großen Computern Zugang zu bekommen, weil die sind schon da. Das heißt also, er hat einen großen Vorteil, wenn er solche Sachen macht. Und dummerweise begreift in Deutschland keiner, wie extrem wichtig das ist, den Leuten, nachdem sie so gut ausgebildet sind, irgendwas zu bieten, was sie im Lande hält. Ja. Und dann haben wir also das große Problem, dass viele von den Besten Deutschland verlassen. Das ist wirklich etwas, was mich sehr traurig stimmt, ja, weil ich das so in der Art, weil das in dieser massiven Art nicht gut sein kann für irgendein Land.
Mhm. Und wo gehen die meisten hin? Dann nach USA und die gehen dann alle in die amerikanischen Firmen, die entsprechend das Kapital haben.
Im Moment sind es vor allem die USA, ja, aber es sind natürlich auch andere Länder, die sehr viel mehr investieren in KI als Deutschland.
Du bist ja selber, bist du auch in Saudi-Arabien bist du tätig. Du bist ja auch Professor in Saudi-Arabien, glaube ich, ne?
Genau, ja. Ich bin an der Krauss-Universität, nicht? Also die King Abdullah University of Science and Technology, die ist also direkt hier am Roten Meer. Wenn ich da rausschaue, dann sehe ich das Rote Meer, sehe ich den Hafen von der Krauss-Universität da draußen. Also hier ist so ein großes Bedürfnis da, führend zu werden in der KI, und dann versucht man halt, gute Leute aus dem Ausland anzuwerben, und es ist eben genügend Geld auch da, um interessante Projekte durchzuführen. Und auf diese Weise sind halt viele von den Leuten, die hier sind, die kommen aus der ganzen Welt, gibt 100 verschiedene Nationen hier am Campus, die eben durch diese guten Bedingungen angelockt werden. Und was Vergleichbares gibt es in Deutschland leider nicht, ne? Das ist schade, das ist wirklich schade. Dabei ist ja Deutschland hat viel mehr Geld als Saudi-Arabien. Und es gibt andere Länder, die auch pro Kopf sehr viel weniger verdienen als die Deutschen, gerade China, aber die unglaublich viel mehr in KI stecken. Ja, allein Shanghai, was ein kleiner Teil von China ist, der vielleicht ungefähr so viel Bruttosozialprodukt hat wie die Schweiz. Ja, ungefähr so 1000 Milliarden pro Jahr, größenordnungsmäßig. Die investieren allein 15 Milliarden in KI. Ja, während das viel größere Deutschland gerade mal ein paar wenige Milliarden, die noch dazu teilweise umdeklariert worden sind, investiert. Ich kann mich noch erinnern, 2015 war es, da habe ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so einen Artikel geschrieben, dass KI jedoch eine Riesenchance bedeutet für Deutschland. Und dann hat der Volker Kauder, das war der damalige Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, der hat es gelesen und hat gesagt, das müssen jetzt alle von der CDU lesen, und dann laden wir den Schmidhuber mal ein und dann soll er mal da ein bisschen erklären, wie das alles laufen wird und so. Und dann war ich da dort im Reichstag und das ließ sich gut an, ja. Und dann haben wir geredet so über so KI-Parks, ja, vielleicht entweder in Berlin oder in München, mit sagen wir, ein paar Milliarden Finanzierung, und stand dann auch in der Zeitung, ja, sowas sollte man machen. Was ist passiert? 2 Wochen später war der Volker Kauder nicht mehr Fraktionsvorsitzender, und dann wurden ganz harmlose Mini-Investitionen in dieses Feld getätigt, und das Geld wurde vor allem für ganz andere Dinge ausgegeben. Und das ist einer der Gründe, warum trotz den großen Leistungen, die im Bereich KI in Deutschland passiert sind, warum heute gerade bei diesen großen Anwendungen Deutschland keine große Rolle spielt.
Verfolgst du, was die Schwarzgruppe da macht? Also die Gruppe hinter Lidl, die ja nun auch, das kann man zumindest nachlesen, sehr stark versuchen, in diese Bereiche zu investieren?
Ja, ich finde das super, ne? Da gibt's also wirklich einen Entrepreneur in Deutschland, der ist auf eine andere Weise sehr wohlhabend geworden, und der will dem nicht mehr länger zusehen und investiert einen deutlichen Prozentsatz dessen, was er hat, in solche gemeinsamen Aktivitäten, also in Firmen und so einen KI-Park. Interessanterweise, mit wem hat er das gemacht? Das hat er jetzt mit der Uni Zürich gemacht. Ja, da ist er also ausgewichen in die Schweiz. Hat er nicht die deutschen Unis mit reingezogen, sondern hat die Züricher Uni mit reingezogen. Was heißt das? Was heißt das für den Standort Deutschland? Kann man sich mal genau anschauen, warum das so war und nicht anders.
Was sind denn die besten KI-Unis der Welt? Also wenn du jetzt sagst, mach mal ein Ranking, wo kommen die besten KI-Menschen her? Also worauf muss ich achten? Wenn ich jetzt irgendwie jemanden sehe, der aus Stanford kommt und KI da hat, dann würdest du sagen, das ist der Goldstandard, oder dann doch vielleicht lieber Zürich oder lieber jetzt vielleicht irgendwie Riyadh, oder wo muss man herkommen?
Also die Leute in Stanford, wir machen ja nicht das, was die Leute in Stanford machen, ja, sondern die Leute in Stanford, die machen das, was wir gemacht haben. Ja, die verwenden unsere Techniken und Algorithmen, die wir gerade in Deutschland, aber auch in der Schweiz eben entwickelt haben. Insofern bin ich da immer relativ unbeeindruckt, ne? Aber insgesamt, die Zahl der KI-Leute in Stanford ist inzwischen sehr viel größer als die an irgendwelchen deutschen Universitäten, ne? Pro Kopf ist es so, dass nach wie vor die Schweiz das erfolgreichste Land im Bereich KI ist. Ja? Die haben halt nur 8 Millionen Einwohner, aber sie produzieren pro Kopf der Bevölkerung ungefähr doppelt so viel Publikationen an den führenden Konferenzen wie die Zweitplatzierten. Ich glaube, die Zweitplatzierten sind Singapur oder sowas. Ne? So, die Schweiz ist natürlich sehr gut aufgestellt, weil die im Gegensatz zu Deutschland nicht diesen katastrophalen Einbruch erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg und die die Zerstörung der deutschen Wissenschaft, die damals stattfand, die hat sich nicht auf die Schweiz übertragen. Ja, die haben das also irgendwie rübergerettet. Und heute sind sie nicht nur im Bereich KI die erfolgreichsten pro Kopf, also pro Million der Bevölkerung, sondern eben auch nach wie vor in anderen Bereichen wie Physik zum Beispiel und anderen Wissenschaften, haben die meisten Patente pro Einwohner und so weiter. Und woran liegt es jetzt, dass die Schweiz da so viel erfolgreicher ist pro Kopf als die Deutschen? Ja. Vielleicht sollte man sich von den Schweizern einiges abschneiden, wenn man in Deutschland Politik macht.
Du hast gerade gesagt, dass du auch ab und zu oder Kontakt hattest mit dem Nvidia-Gründer, dem Jensen Huang. Das ist jetzt ja auch unfassbar erfolgreiche Firma. Was ist das für eine Beziehung, die ihr da habt? Also, oder was, wie siehst du den?
Also, der war halt interessiert an uns damals. 2010 ging es los. Ne? 2010 war vor 15 Jahren etwa. Damals waren die Rechner natürlich ungefähr 1000-mal langsamer als heute. Und was haben wir gemacht? Wir haben diese Nvidia GPUs, also diese Grafikprozessoren, die heute diese ganze KI betreiben, die haben wir verwendet, um neuronale Netzwerke damit zu trainieren. Die meisten Leute, die damals diese Rechner gekauft haben, diese Nvidia-Rechner, die haben damals ganz andere Sachen damit gemacht. Die haben Videospiele gemacht damit. Nvidia war gut für Videospiele. Warum? Weil wenn man Videospiele betreibt, ja, so Ego-Shooter-Games, wie sie heißen, dann bewegt man sich durch so eine virtuelle Welt und auf dem Bildschirm ändert sich halt ab und abhängig von den eigenen Bewegungen der Bildschirminhalt, so dass man das Gefühl hat, man wandert da durch diese Umgebung. Und dazu muss man im Wesentlichen ganz viel Matrix-Multiplikationen ausführen auf parallelen Rechnern, auf diesen Grafikkarten von Nvidia. Damals war das eben so. Und heute ist es noch genauso, die eben dafür sorgen, dass dieser realistische Eindruck entsteht. Das sind alles nur Matrix-Multiplikationen. Und diese Nvidia-Prozessoren, die sind sehr gut, wenn es darum geht, sehr viele Matrix-Multiplikationen im Parallelen durchzuführen. Und wir haben dann gemerkt, genau dieselben Eigenschaften, die brauchen wir auch, um diese neuronalen Netzwerke wirklich schnell zu machen. Und der tolle Postdoc, den ich damals hatte, der Dan Jerejan aus Rumänien, der hat dann das so schnell gemacht mit unserem Team hier, dass wir erstmals durch so alte Algorithmen vom letzten Jahrtausend so tiefe Netzwerke auf Nvidia-Grafikkarten laufen lassen konnten. Und auf einmal haben wir da alle möglichen Wettbewerbe gewonnen. Ja. Also los ging es mit so einem Benchmark, das heißt MNIST, kennt heute keiner mehr, aber war damals so ungefähr das Wichtigste. Und dieses Paper, das hat viel Aufsehen erregt. Ja. Man konnte also auf einmal durch diese tiefen Netzwerke auf schnell genug Rechnern ganz viel erreichen, was vorher unmöglich schien. Und dann hatten wir 2011 so Konvolutionsnetzwerke und auf einmal waren die gut genug, um so Bilderkennungswettbewerbe zu gewinnen. Und 2011 hatten wir auch die erste supermenschliche, übermenschliche Performance bei so einem Wettbewerb. Das war im Silicon Valley, da ging es um Verkehrszeichenerkennung für selbstfahrende Autos. Und der Jensen Huang, der war damals halt schon der Chef und der Gründer von Nvidia und den hat es natürlich dann sehr interessiert. Ja. Damals muss man allerdings sagen, war der Aktienkurs von Nvidia vielleicht ein Hundertstel von dem, was er heute ist. Und ich dachte mir damals schon, nachdem die Leute jetzt alle merken werden, wie gut diese Nvidia-Grafikkarten sich eignen für diese KI, für diese tiefen neuronalen Netzwerke, da wird bald der Aktienkurs in die Höhe schießen. Habe ich gedacht. Aber dann ist ein bisschen so eingestiegen und Richtung 2015 war schon ein bisschen besser als vorher. Aber dann ist es wieder runtergekommen. So. Und man musste 10 Jahre warten, bis diese jüngste Explosion dann schließlich stattfand, die plötzlich Nvidia in diese unglaublichen Sphären getragen hat. Ja. Aber da gibt es so ein Bild, wie ich dem Jensen die Hand schüttle, weil er uns so einen Preis überreicht hat, der eben damit zusammenhängt, dass wir da zeigen konnten, dass diese Grafikkarten so unglaublich gut geeignet sind für diese moderne KI, basierend auf den alten Techniken vom letzten Jahrtausend.
Ich habe einen Podcast mit dir gehört bei Lex Friedman und da dachte ich mir, okay, ich bereite mich ein bisschen auf unser Gespräch hier vor und dann irgendwann war ich halt total überrascht, dass du ja auch dir wirklich Gedanken machst, jetzt nicht nur um diese, sag mal, operativen Fragen der KI, also die Algorithmen und wie man die GPUs und diese ganzen Sachen, sondern da ging es dann auch um den Quellcode des Universums und die Frage, wie viele Universen gibt es eigentlich und kann man Universen nachbauen? Und also, wo ich so dachte, okay, das sind Fragen, die schon nochmal deutlich größer sind. Oder gibt es da eine Relation, die ich nicht sehe? Oder ist das dann schon auch ein bisschen Philosophie oder Hobby? Oder ist das, sagst du dann, nein, das gehört alles zusammen?
Ich habe so ein geheimes Leben als digitaler Physiker. Und was mich immer schon fasziniert hat, war eben diese Frage, was ist die simpelste Erklärung, nicht nur dieser Umgebung, sondern des gesamten Universums. Also alle Physik dreht sich eigentlich darum, wie erklärt man das Universum? In anderen Worten, aus der Sicht des Informatikers ist die Frage, was ist das kürzeste Programm, welches die gesamte Evolution des Universums beschreibt. Es sieht kompliziert aus, das Universum, aber möglicherweise ist es ganz simpel. Was lässt uns das vermuten? Nun, schon vor 13,8 Milliarden Jahren, als es alles anfing, da war alles ganz simpel. Ne? Es gab nur so eine Handvoll von Naturgesetzen und möglicherweise sehr einfache Anfangsbedingungen. Und es gab noch keine schweren Elemente und es gab noch nicht mal viel Helium und nichts. Es gab nur ganz einfache Bauteile des Universums mit der Zeit im Laufe von Milliarden von Jahren von Evolution wurde alles immer komplexer und komplizierter und dann vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren das erste Leben auf der Erde und dann schließlich vor 13.000 Jahren die erste Zivilisation und es sieht alles sehr komplex aus, aber möglicherweise gibt es ein ganz kurzes Programm, das das alles beschreibt, man muss es nur sich entfalten lassen. Die große Frage also, was ist die kürzeste Beschreibung dieses Universums? Und wir wissen es nicht, ja. Aber wir können heute schon hinschreiben den kürzesten Algorithmus oder einen sehr, sehr kurzen Algorithmus, der dieses Universum hier ausrechnet. Als Nebeneffekt rechnet dieser sehr kurze Algorithmus auch noch alle anderen berechenbaren Universen aus. Es gibt noch viele andere, wo die Naturgesetze ein bisschen anders sind oder ganz anders oder wo es vielleicht gar keinen Zusammenhang gibt mit dem jetzigen Universum. Auf jeden Fall habe ich 1997, also ist auch schon mehr als ein Vierteljahrhundert her, habe ich dann dieses Papier geschrieben, welches den Titel trägt A Computer Scientist's View of Life, the Universe and Everything. Und dort schreibe ich da diesen elegantesten und kürzesten Algorithmus hin, der nicht nur unser Universum berechnet, sondern alle möglichen berechenbaren Universen. In gewisser Weise also so ein extrem kurzer Code, der all das mit beinhaltet, was wir um uns herum sehen. Und dann gab es da Folgepublikationen zu diesem Thema. Und eigentlich ist das eine ganz zentrale, ganz wesentliche Frage, die nicht nur die Physik betrifft, sondern, wie du gesagt hast, auch die Biologie und die Philosophie.
Dieser Algorithmus, dieser kurze Algorithmus, also wie kurz ist denn der? Also was?
Das sind nur 10 Zeilen. Man kann in 10 Zeilen den Algorithmus hinschreiben, der dieses Universum berechnet und alle anderen logisch möglichen Universen. Wie simpel ist dieser Algorithmus? Er ist ganz einfach. Ich muss nur ein Programm schreiben, was selbst alle möglichen Programme auflistet, enumeriert und dann jedem so ein bisschen Rechenzeit zuweist. Ja? Und wenn eins halt hält, dann hört es auf. Aber manche wollen immer mehr Rechenzeit, aber es gibt dann so eine geschickte Art und Weise, wie man denen immer mehr Rechenzeit zuweisen kann, so dass jedes so schnell rauskommt, als wäre es berechnet von dem schnellsten Algorithmus, der es berechnen kann überhaupt. Den kenne ich nicht, den schnellsten Algorithmus. Aber dieser Meta-Algorithmus, der haut das trotzdem so schnell raus wie der schnellste Algorithmus. Abgesehen von so einem konstanten Faktor, der nicht von der Größe von diesem Universum abhängt. Deswegen kann man den ignorieren, zumindest aus theoretischer Sicht. Das heißt, da gibt es also so eine optimale Art und Weise, alle möglichen Universen durchzurechnen. Und der große Programmierer, wenn es einen gibt, der sollte am besten diesen Algorithmus verwenden, um nicht nur unser, sondern auch alle anderen möglichen berechenbaren Universen durchzurechnen. Und wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, ja, dass der also frugal ist, dass der effizient sein will, der große Programmierer, dann ist diese Annahme stark genug, um ganz starke Aussagen über die Zukunft unseres eigenen Universums zu machen. Und da habe ich dann verschiedene Papiere zu dem Thema geschrieben. Die sind nicht so populär wie unsere populärsten KI-Artikel, aber ich glaube, die sind nach wie vor wichtig. Ja. Die werden auch noch ihre Zeit finden.
Also ich meine, das klingt jetzt ja schon wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes larger than life. Also das ist ja, also, aber kann man, also es ist ja auch sehr theoretisch. Also ich meine, was du sagst, ist halt auf der einen Seite wahnsinnig große Fragen und dann sehr theoretisch beantwortet. Brichst du dein Leben, brichst du da was für dich Praktisches raus? Also bei deinem Lebensentwurf, wie du über das Leben nachdenkst, was du deinen Kindern mitgibst, was jetzt nicht fachtheoretisch, sondern was du daraus gelernt hast für die echte Welt?
Ja, also zunächst mal ist es ja gar nicht so theoretisch, denn alle Kinder oder die meisten Kinder haben schon eigentlich Erfahrung mit diesen simulierten Welten. Ja, viele von denen kennen Videospiele und in diesen Videospielen, da sieht die Welt ziemlich realistisch aus. Vielleicht noch nicht perfekt realistisch, also man sieht schon noch den Unterschied zur richtigen Welt, aber man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie in naher Zukunft diese Simulationen so gut sein werden, dass man den Unterschied nicht mehr sehen kann. Also viele Kinder, die haben überhaupt kein Problem mit der Vorstellung, dass möglicherweise das gesamte Universum, alles, was uns umgibt, nur die Berechnung eines Rechenprogramms ist. Ja? Ein Computer, der das alles durchrechnet. Insofern ist es schon mal gar nicht so fern der Realität. Ja? Also es ist relativ nah an dem, was auch Kinder heute schon kennen.
Aber hältst du es für möglich, dass wir in einer Simulation in dem Fall dann leben, also dass jemand irgendwie einen Quellcode hat für unsere Welt?
Genau, ja. Also der Quellcode, das ist ja genau der, den ich vorher schon erklärt habe, nämlich dieses ganz kurze Programm, welches alle möglichen Programme aufzählt und durchrechnet. Und manche von denen, die rechnen jetzt wirklich bestimmte Videospiele durch. Und andere von denen, die rechnen irgendwelches Zeug durch, was wir nicht verstehen. Und andere rechnen genau unser Universum durch, wenn es denn berechenbar ist. Aber es gibt keine physikalischen Gründe für die Annahme, dass es nicht berechenbar ist. Also noch keiner hat gezeigt, dass dieses Universum hier nicht berechenbar ist. Solange es keiner gezeigt hat, machen wir immer die Occams-Rasiermesser-Annahme. Die einfachste Erklärung, das ist aus unserer Sicht die beste. Also wird wahrscheinlich schon berechenbar sein, dieses Universum. Und insofern kann man sich vielleicht ganz leicht damit abfinden, dass all das, was wir hier sehen, um uns herum, einschließlich all der Details unseres Gesprächs, welches wir jetzt führen, dass das nur Ausdruck der Rechnung eines Programms ist, das einfach dieses Universum durchrechnet. Und all das, was dir als freier Wille erscheint, dass das eigentlich vorgegeben ist.
Auch Schicksalsschläge und Zufälle und all sowas.
Ja, dass also all das, auch die Dinge, die viele Physiker für zufällig halten, wie zum Beispiel so Quanteneffekte, also Quantenmessungen, wo ich vielleicht Spin-up oder Spin-down von so einem Elementarteilchen messe und so weiter. Da gibt es manche Physiker, wie zum Beispiel den Zeilinger, der glaubt, das ist alles zufällig und hat sogar mal so einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Nature. Da schrieb er, ich übersetze jetzt ins Deutsche, da schrieb er, eine der fundamentalen Einsichten des 20. Jahrhunderts sei gewesen, dass die fundamentalen Bausteine der Natur gequantelt sind, und zwar auf eine zufällige Weise. Dass also der Zufall eine essentielle Rolle spielt bei der Berechnung dieses Universums. Dass also ständig zufällige Bits an Informationen hereinkommen in diese Evolution des Universums. Jedes Mal, wenn irgendwelche Quanteneffekte stattfinden und jede Milliardstel Sekunde finden Trilliarden davon statt. Was bedeuten würde, dass die gesamte Beschreibung unseres Universums, der Geschichte unseres Universums extrem komplex werden würde, weil ich müsste diese ganzen extra Bits irgendwie speichern, ne, und müsste die verwenden, um eben diese exakte Wiederholung dieser Geschichte zu ermöglichen. Und während ich also diesen Artikel gelesen habe von Zeilinger, habe ich natürlich gleichzeitig schon getippt, Antwort an Nature, so einen kleinen Leserbrief. Und den mussten sie natürlich dann veröffentlichen, weil ich hatte ja recht, wo drin steht, es gibt also nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass diese Annahme wirklich zutrifft. Ja? Und dass es wirklich, dass es nicht der Fall ist, dass wir möglicherweise von einem extrem kurzen Programm berechnet werden. Und all das, was uns zufällig erscheint, ist vielleicht gerade sowas wie die Dezimalbruchentwicklung von Pi. Ja? Wenn du kennst die Zahl Pi, 3,1415926 und so, die hat, die ist unendlich lang, ja, diese Zahlenreihe, die da entsteht. Und die schaut zufällig aus. Die sieht sehr, sehr zufällig aus. Ja, denn wenn ich da so eine bestimmte Sequenz von drei Zahlen, wie zum Beispiel 5, 4, 9 rausnehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr ein Tausendstel dafür, dass ich die da irgendwo finde. Also genau das, was man erwarten würde für eine dreistellige Zahl. Und genauso ist es für vierstellige Zahlen und fünfstellige Zahlen. Also sieht sehr zufällig aus, ist aber nicht zufällig. Es gibt einen wahnsinnig kurzen Algorithmus, der Pi berechnet, der all diese scheinbar zufälligen Ereignisse in der Dezimalentwicklung von Pi berechnet. Und genauso glaubt natürlich so einer wie ich, der die Schönheit in der Einfachheit sieht, der glaubt, dass all das, was uns zufällig erscheint hier in diesem Universum, das ist in Wirklichkeit nur so ein Pseudo-Zufallszahlengenerator, vielleicht ist es Pi oder irgendwas Ähnliches, und dass all das, was uns komplex erscheint, dass das in Wirklichkeit komprimiert werden kann auf ein extrem kurzes Programm.
Wenn du dich über die großen Fragen des Lebens unterhältst oder liest du dann eher Philosophie oder eher Physik oder eher, womit beschäftigst du dich also, um auf die großen Fragen des Lebens Antworten zu bekommen? Wo liegt denn die Lösung drin? Am Ende irgendwo dazwischen oder?
Ja, ich habe schon alles gelesen und die große Antwort steht noch nirgendwo drin und deswegen muss ich sie halt selber formulieren.
Ja, also das ist ja das Selbstbewusstsein, was du schon als junger Mensch immer hattest. Es geht voran. Ne? Also könnte es sein, dass das was, sag ich greife jetzt mal hoch, weil du hast ja gerade, du bist von Einstein fasziniert gewesen, dass sozusagen in weiß nicht, in 40, 50 Jahren unsere heutigen Kinder oder so sagen, also damals der Schmidhuber, das ist sozusagen so, das ist so, oder ist das größenwahnsinnig? Wenn man sagt, das ist jetzt Einstein, Schmidhuber, das ist so eine logische Erbenreihe.
Also der Einstein, das war natürlich ein Ausnahmefall in der Geschichte der Wissenschaft und er ist wahrscheinlich der berühmteste Wissenschaftler aller Zeiten. Und wie gesagt, mit meiner eigenen Verstandeskraft ist es nicht weit her, aber möglicherweise reicht es eben gerade so eben aus, was zu bauen, was lernt, gescheiter zu sein als ich selber und wenn das mal da
war, das wäre
ist es egal, wie dumm ich bin, ja, denn dann kann es sich selber weiter verbessern und ist nicht mehr auf mich angewiesen.
Also Jürgen, es ist ein faszinierendes Gespräch gewesen. Für mich, ich fand es zumindest gut nachvollziehbar und ich habe das Gefühl, ich konnte dir einigermaßen folgen. Ich hatte am Anfang wirklich Sorge, auch wenn man leider einen Wikipedia-Eintrag liest, dann kommen da Teile in den Wikipedia-Eintrag, wo ich dachte, okay, ey, das geht deutlich über meine normalen Expertise hinaus.
Also glaube nie irgendwas, was in Wikipedia steht. Ne? Es gibt schon Wikipedia-Seiten, aber es gibt auch einen Haufen Unsinn.
Also dein eigenes vor allem komplex und es werden Sachen zitiert oder ja, so Theoreme aufgeworfen, die ich noch nie gehört hatte. Ich fand es auf jeden Fall sehr erfrischend und hoffentlich war dieses Wechselspiel zwischen echten Fragen und echten Personen aus der Welt, die wir alle gerade beobachten, und ja, deiner großen Welt- und Theoriesicht hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass du in wenigen Tagen dann in Hamburg bist und wir das fortsetzen können oder auf der ganz großen Bühne zusammen mit dem Jonas Andrulis, der wird auch dabei sein. Kennst du den eigentlich von Aleph Alpha?
Ich glaube, ich habe mal kurz getroffen, ja. Mal schauen, was sich da ergeben wird.
Ja, also freue mich, dass ich euch beide nochmal zusammenbringen kann bei uns auf der Bühne und dann sehen wir uns bald.
Danke, Philipp. Hat mich gefreut.
Alles klar. Also. Tschüss dann, ne, und bis bald.
Servus, Philipp. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.